بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا على أرض حلب، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، وأهلك عدوهم، وأهلك عدوهم، وأهلك عدوهم. اللهم لا ترفع لعدوهم راية، ولا تحقق لهم غاية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم اجعلهم عبرة وآية. اللهم اقبل شهداء أهلنا في حلب، اللهم اقبلهم في الشهداء، اللهم اقبلهم في الشهداء. احفظ نساءهم، احفظ نساءهم، احفظ نساءهم، واحفظ أطفالهم. يا ربنا عجل لهم بالفرج القريب، يا ربنا عجل لهم بالفرج القريب. يا ربنا لا تمكن منهم الروافد الملاعين، اجعل الروافد عبرة وآية يا كريم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية، مع اللقاء 12. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, wir kommen nun zu einem weiteren Vortrag unserer Vortragsreihe. Und zwar ist es Vortrag Nummer 12 bezüglich der Vortragsreihe Die Botschaft des Koran. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثاني، وهو معرفة الله عز وجل. بعد أن تعرفنا على القرآن الذي يعرفنا بالله رب العالمين، بدأنا نقف أمام هذا الأصل ومعرفة الله عز وجل. وقلت قبل أن تعرف ربك لا بد أن تعرف نفسك، لأنك إن عرفت نفسك عرفت ربك جل جلاله. فبدأنا مع قضية الخلق، وعلمنا أنك مخلوق والمخلوق له خالق، فأنت تتعرف على ربك عز وجل من خلال صفة الخالقية. فالخالق هو الله رب العالمين، أنا وأنتم مخلوقون لله رب العالمين. وفي باب الخلق تكلمنا عن أطوار خلق آدم عليه السلام: تراب، ثم طين، ثم حمى مسنون ثم صلصال كالفخار ثم النفخ من الروح فكانت الحياة. فتكلمنا عن مراحل وأطوار خلق آدم عليه السلام، ثم ذكرنا قضية الموت لبيان قضية الحياة، لأن الموت هدم والحياة بناء، والهدم يبين لك قضية البناء. ثم وقفنا مع قضية أخرى في باب الخلق، وهي قضية أطوار الجنين داخل الرحم، وهذا هو موضوع اللقاء. فما زلنا مع قضية أني مخلوق وأنت مخلوق، فلا بد أن أتعرف على قضية الخلق وأطوار الخلق حتى أتعرف على الخالق جل في علاه. ففي هذا اللقاء هنقف مع أطوار الجنين داخل الرحم. نعم.
Das heißt, liebe Geschwister, wir haben in den vergangenen Unterrichten darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man Kenntnis erlangt über Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben aber auch erwähnt, dass es wichtig ist für denjenigen, der Wissen haben möchte über Allah subhanahu wa ta'ala, dass er zuerst mal Kenntnis über sich selbst erlangt. So haben wir gesagt, dass es wichtig ist, dass man seine eigenen Nefs kennenlernt, dass man sein eigenes Ich kennenlernt, dass man weiß, wie der Mensch erschaffen worden ist und so weiter und so fort. Und in vielen Versen, die Allah Azzawajal im Koran erwähnt, hat er beispielsweise die Erschaffung von Adam a.s. erwähnt, indem er sagt, wie Adam von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden ist. Aber er erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls im Koran in verschiedenen Versen die Beschreibung oder die Entstehung eines jeden Einzelnen von uns, wie er im Leibe der Mutter entsteht. Ja, und wir haben gesagt, dass es ein Samentropfen war und dann wird es ein Blutklumpen und dann wird es ja, ein Anhängsel und dann wird es ein Blutklumpen, dann wird es ein Fleischklumpen, dann kommen Knochen dazu und dann wird es mit Haut überzogen und so weiter und so fort, bis im Endeffekt die Geburt eines jeden Einzelnen von uns bevorstand. Und so werden wir heute mit Allah Ta'ala weiter speziell über dieses Thema sprechen, die Entstehung eines jeden Einzelnen von uns im Leibe der Mutter.
Wir sind ja مع آيات سورة المؤمنون من بعد الآية 11، يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قلنا في الدرس الذي مضى أن الآية الأولى في باب الخلق تتحدث عن أصلي وأصلك، عن أبينا آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، وبينا أطواره. ثم انتقلت الآيات إلى الذرية، فقال تعالى ثم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. وهذا موضوع اللقاء، نطفة. نطفة هي ماء الرجل، ماء مهين قذر، إذا ظهر على ثوبي أو ثوبك نستحي أن يرانا به الناس، ماء نغتسل منه إن خرج باستحلام أو خرج بشهوة فزعنا إلى الغسل من هذا الماء المهين، كما أسماه القرآن الكريم، خلقت أنا وخلقت أنت أيها الإنسان. ولابد أن تقف هنا لتعرف قدر ربك. إيه النطفة؟ النطفة كما قلت لك ماء الرجل، قذيفة منوية مهينة تحتوي على ملايين من الحيوانات المنوية. أنا وأنت لكي نخلق داخل الرحم في حاجة إلى حيوان منوي واحد يقوم بتخصيب البويضة عند الزوجة، ولن يتم ذلك إلا بأمر من؟ الله، بأمر الله عز وجل. لا بحيلة ولا بقوة أبدان، أبدا، بأمر الله عز وجل سبحانه. قضية لابد أن نعيها جيدا. فهو القائل في موضع آخر: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أربع أصناف من الهبة: إما البنات، وإما البنون، وإما بنات وبنون، وإما لا بنات ولا بنون. سبحانه الخالق يعطي هذا البنات فقط، ويعطي هذا البنين فقط، ويعطي هذا البنات والبنين، ويمنع هذا من البنات ومن البنين. سبحانه، آية: وفي كل خير. فمن أعطاه البنات فقط لأن خيره يتعلق بالبنات فقط، ومن أعطاه البنين فقط لأن خيره يتعلق بالبنين فقط، ومن أعطاه البنات والبنين لأن حاله لا يستقيم إلا بهذا، ومن منعه البنات والبنين لأن حاله يستقيم بهذا. لذا عليك الرضا والتسليم. فمن أعطي البنات نقول له أبشر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم لكي يزيل آثار ولواصب الجاهلية العمياء، لأن من صفات الجاهلية قبل الإسلام أنهم يئدون البنات. لماذا؟ خوفا من الفقر أو العار. فجاء الإسلام، هذا الدين النقي، ليرفع هذه الرواسب الباطلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من رزق، في رواية من ابتلي، بثلاث جوار، ثلاث بنات، فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. الله أكبر، شوف التكريم بقى، ستر لك من النار، أن يقودونك إلى الجنة. فقام رجل يقول: يا رسول الله، وإن كانت اثنتين، يعني أنا عندي اثنين بس فقط. قال النبي: وإن كانت اثنتين. قام ثالث يقول: وإن كانت واحدة يا رسول الله. طب إذا أنا عندي واحدة بس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رزق بجارية فأحسن تربيتها كانت سترا له من النار، أو كما قال النبي. شوف التكريم، والناس في غفلة. عنده البنات يقول لك: نفسي في ولد. يا أخي، أحسن تربيتنا عندك، لأن هذه هبة، والذي أعطاك أراد بك الخير، فلا تتطلع إلى غيرك، اسكت. يا مناس عندهم الأولاد ويجننوا، يقول لك: تعال خده وريحني منه. إذن بدأ بالبنات ليه؟ لإزالة هذه الرواسب الموجودة، موجودة فينا يا إخوة، موجودة جوانا. يتزوج عايز ولد، طب وإذا جت بنت؟ إيه، ما ينفعش. وإذا جت له بنت، الحمد لله، إيه يعني راضي؟ لا، هو مش راضي، بس هيعمل إيه؟ الحمد لله. نقول لك: لا، أبشر، لأن الله تعالى كل يهب، والهبة يعني نعمة، يعني عطية، فاشكر الله عليه. فبدأ بالبنت. لماذا البنت؟ لأنها عطية، ومن عشان يخرج من نفسك تلك الرواسب الباطلة. لأن العرب في جاهليتهم كما وصفهم القرآن: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من الخلق. يا الله شوف حاله عامل ازاي لما تديله البنت، متضايق مسود الوجه متضجر وبيستخبى من الناس كمان، مش عايز حد يشوف لانها بالنسبة له مشكلة. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ يا الله، فيجي الاسلام يقول لك ابدا، البنت نعمة فرض بما قسمه الله لك، واقبل عطية ربك واشكر، وأحسن تربية البنت تقودك إلى جنة الله رب العالمين. طيب صنف آخر يعطيه الولد فقط، يعلم أن حالك ينصلح بالولد فأبشر، ولكن لا يحملك ذلك على البعد عن الله. إن من أموالكم وأولادكم فتنة، احذر بقى إن حبك للولد يبعدك عن الله، إن حبك للدنيا يبعدك عن الله، احذر من دي. وهناك من يعطيه البنات والبنين معا، خير كبير، نعمة محتاجة شكر، فأحسن أحسن ولا تنشغل. وهناك من يمنع، يمنع لحكمة، يمنع لحكمة، فخيرك في المنع، ربما إن أعطاك ضللت فهلكت فمنع، منعك لخير لك، لأن الله لا يعطي ولا يمنع إلا لحكمة. فالمفترض أنت تستقبل هذا المنع برضا وبتسليم وبصبر جميل، بصبر جميل. وأنت لو نظرت للأنبياء هتجد الأنبياء فيهم التنوع ده في العطاء. لوط عليه السلام رزق بالبنات فقط، صح؟ سيدنا النبي رزق بالبنات وبالبنين، كان عنده من البنات أربع بنات رضي الله عنهن، وجمعنا بهن في الفردوس الأعلى، رقية، زينب، أم كلثوم، فاطمة رضي الله عن الجميع. وكان عنده من البنين القاسم، عبد الله، إبراهيم عليهم السلام، وماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لوط كان عنده البنات، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ما عنده الولد. سيدنا النبي عنده البنات وعنده البنين. إبراهيم الخليل كان عنده الولد إسماعيل وإسحاق، ما عنده البنت خلاص. وهناك من منع، يحيى ما حصورا خلاص ما فيش، عيسى عليه السلام ما فيش. فلنا في أنبياء الله أسوة في الرضا والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره، هذا يعطى وهذا يمنع. فالعطاء لحكمة والمنع لحكمة، وهذا ما نقوله دائما. الآن مثلا نسقط هذا على واقع المسلمين، واقع الأمة الآن يحزن، أليس كذلك؟ حالة محاصرة، نعم، لأن الله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، ودي اللي غايب عن كثير من الناس. يا إخوة، الشهادة اصطفاء، ما هياش بجهد ولا اكتساب، وذلك قد يكون الناس في عز المعمعة وما ينالش الشهادة، غير يبقى بعيد وينال الشهادة، لأن الشهادة اصطفاء. انظر إلى خالد يقول عندما نام على فراش الموت يبكي ويقول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه: لقد غزوت في سبيل الله كذا وكذا غزوة، وما في بدني موضع إلا وفيه طعنة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وكأن خالد يعلم الأمة أن الشهادة اصطفاء، مش بجهد، دخلت كل المعارك وما دخل معركة إلا وحقق فيها نصرا رضي الله عنه أرضاه، وينام ويموت فين؟ على الفراش، ما يموتش في ساحات الوغى، لأن الشهادة إيه؟ اصطفاء. هل لأن خالد ليس أهل أبدا، ولكن خالد له ما له من رفع راية الدين ونصرة المسلمين، لكن الله يصطفي من خلقه في باب الشهادة. يبقى الشهادة مش كاسب أبدا ولا جهد. الآن يقول لك حلب تباد، قرأنا بيك في صلاة العشاء قصة أصحاب الأخدود، قرية بأكاملها من أجل إسلامها اللي حصل أحرقت بالنار في الأخدود، رجال ونساء وأطفال كما يحدث لحلب ويحدث لغيرها من بلاد المسلمين في بورما. طب اللي بيحصل ده لحكمة، الله عدل، الله حكيم، بيصطفي الشهداء. أدي واحد. وحتى نعلم تقصيرنا وتخاذلنا فنرجع إلى ربنا، وحتى تكشف أقنعة، وحتى تظهر العداوة جلية، لأن في بلاد الشام مرت حقبة من الزمان اختلط أهل السنة بالروافض، وكان في علاقات ودفاع عنهم، وليه التفريق، ما لازم نقرب، تبعهم الروافض. انظروا إلى حقدهم، انظروا إلى عداواتهم، انظروا إلى كفرهم. فلابد كلها حكم، يأبى الله تعالى إلا أن يكشف هذا كله. رابعا، التقصير اللي كان في أهل الشام وفي غير أهل الشام من بعد وانحراف عن المنهج، يبقى لابد أن يدخلوا الكير حتى ينقى الذهب من شوائبه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فدي كلها حكم قد تغيب عن البعض في هذا الجو المشحون. يبدأ أعداء الإسلام يستغلوا المشاهد دي ليه؟ عشان نسب إحنا في الإسلام والمسلمين ونسب في العرب. ليس هكذا، الأمة في حالة استضعاف، والعاجز لا يلام، الله رفع عنه الحرج العاجز، فليه بتسب في الأمة كلها؟ ليس هذا والمنهج أبدا. يبدأ يبعث لك مشاهد عشان تلعن وتسب وتكفر وتفسق، وتلاقي اللي بيعمل كده أصلا قاعد بيتسلى وبيشرب حاجة ساعة ويشير لك رسالة وانت عمال تولع، ويبدأ الانحراف تاني. لا، ده احنا عايزين في ظل الأزمات دي نشحذ همم الناس، مش نصبت الناس. في ظل الأزمات دي ما تعلنش الهزيمة. لا، أهل حلب ما زالوا صامدين، ونسأل الله أن يؤيدهم وينصرهم. فما تبصش أنت بقى كمان هزيمة نفسية بالواتس أب والفيسبوك، المفروض تشحذ من هممهم وتدعو لهم وتثبتهم. مش يجي واحد يألف لك رسالة عن امرأة من حلب تريد أن تنتحر، بئس العبد أنت. هن الحرائر حفظهن الله عز وجل، ويبدأ الناس تتعاطف، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله في الأمة. طب ما تبتدعي الأمة بأسرها، يا مسكين يا جهول، ومن أدرك أنها قالت هذا؟ ومنين جت الرسالة دي؟ صناعة الأعداء عشان يهدموا الأمة وتهزم الأمة نفسيا، ويهزموا أهل حلب نفسيا، لأن أخطر حاجة على الأمة الهزيمة النفسية. وصور الدماء والأشلاء، ما هو قرية بأسرها في النار يا إخوة، حفر لهم الأخدود. ثبتوا على الدين ولا لا؟ ثبتوا. وكان من الآيات امرأة عندها طفل صغير على كتفها، فلما دنت به من النار ترددت من أجل وليدها، فأنطقه الله عز وجل وقال أمه اثبتي إنك على الحق، إنك على. فأقول لأهل حلب من أهل التوحيد اثبتوا فإنكم على الحق، وأكرم كرامة أن تموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، استرحت من الدنيا وعنائها ونلت كرامة ربك. ما بعده من نعيم يا إخوة، الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، هنيئا له. إذا لابد أن نكون على وعي ما يحدث في كون الحكمة، لأن الله الحكيم سبحانه وجل جلاله، الخلق لحكمة، العطاء لحكمة، المنع لحكمة، الابتلاء لحكمة، فلا بد أن نصبر وأن نحتسب وأن نعد العدة لنصرة ديننا. نعم.
Und wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, bezüglich der Erschaffung des Menschen, ist das heute Thema unseres Vortrages. Und zwar erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Mu'minun in Vers Nummer 12, sagt Allah azza wa jal, wir erschufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Und das ist ja das, was Allah subhanahu wa ta'ala über die Erschaffung Adams alayhi salam sagt. Und dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem er die Erschaffung eines jeden einzelnen Menschen von uns beschreibt, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Und das ist das, worüber wir gesprochen haben, liebe Geschwister. Der Beweis dafür, und wir haben gesagt, jeder von uns muss über sich selbst Gedanken machen, der Beweis dafür, oder wenn wir sagen, dass es ein Geschöpf gibt und du bist ein Geschöpf und wir alle sind Geschöpfe, dann ist das der beste Beweis dafür, dass es ebenfalls einen Schöpfer gibt. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wie in diesem Vers erwähnt wird, sagt Allah subhanahu wa ta'ala bezüglich der Erschaffung des Menschen, dass er ihn aus einem Samentropfen hervorkommen ließ. Und das ist Thema des heutigen Vortrages. Dieser Samentropfen, liebe Geschwister, ist diese Flüssigkeit, die aus dem Unterleibe, aus den Schamteilen des Mannes hervorgeht. Dies ist die Flüssigkeit, für der oder wegen der wir uns schämen. Ja, nee, wenn du auf die Straße gehst und diese Flüssigkeit ist beispielsweise auf deiner Kleidung, auf deiner Hose oder auf deinem Hemd oder wie auch immer. Wenn man diese Flüssigkeit sieht, dann ist es so, dass der Mensch oder dass der Mann, kann ja nur von dem Mann kommen, dass der Mann sich dafür schämt, dass er yani unbedingt schnell seine Kleidung wechseln möchte und so weiter und so fort. Und diese Flüssigkeit ist es ebenfalls, die es zwingend erforderlich macht, dass man sich danach duschen geht. Yani sobald du, und dies kennt man vielleicht, sobald diese Flüssigkeit austritt und sie kommt an deine Kleidung, dann musst du sie waschen und du wechselst seine Kleidung und so weiter und so fort. Und dies, liebe Geschwister, diese Flüssigkeit, für die wir uns schämen, für die sich der Mann schämt, ist im Endeffekt diese Flüssigkeit, aus der es Allah subhanahu wa ta'ala möglich gemacht hat, dass Mann und Frau erschaffen werden. Diese Flüssigkeit, die aus dem Schamteile des Mannes hervorgeht. Und das ist auch das, was Allah azza wa jal in diesem Vers erwähnt. Diese Flüssigkeit oder dieser Flüssigkeit erlaubt es Allah subhanahu wa ta'ala und macht es möglich, dass sie im Leibe der Mutter zu dieser Gebärmutter geht, zu dieser Öffnung geht, damit im Endeffekt dieser Eisprung stattfindet und yani dieser Prozess angefangen wird, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Geburt eines neuen Menschen hervorkommen lässt. Und Allah azza wa jal, aus seiner Barmherzigkeit ist es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala manchen Ehepaaren gibt er Söhne und manchen Ehepaaren gibt er Töchter. Und manchen Ehepaaren gibt er nichts und manchen Ehepaaren gibt er beides zusammen. Und man sollte wissen, dies ist alles aus der Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wenn Allah azza wa jal einem Menschen oder einem Ehepaar nur Söhne gibt, dann ist das die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Für seinen Zustand ist es am besten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Söhne gibt. Und wenn Allah azza wa jal ihm Töchter gibt, dann ist es für seinen Zustand besser, Töchter zu bekommen. Man kennt es, beziehungsweise jeder von uns hat davon gehört, die Araber in der Zeit der Jahiliya waren so gewesen, dass sie sich geschämt haben für ein Mädchen. Ja? Yani wenn du zu einem Araber damals, wenn er ein Mädchen bekommen hat, dann war das für ihn so, wie als wenn er eine schlechte Nachricht bekommen hätte. Und wir kennen das, oft war es so gewesen, yani die Bräuche damals waren sogar so weit gewesen, dass wenn sie eine Tochter bekommen haben, dass sie diese begraben hatten. Yani dass sie hingehen und diese Tochter bestatten, yani unter die Erde legen und dann Erde auf sie legen, so als wenn sie beerdigen möchten. Dies aufgrund dessen, weil sie traurig darüber waren, dass Allah azza wa jal ihnen Töchter gegeben hat. Yani so sehr sich dafür geschämt haben. Und deswegen sagt, kommt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und ebenfalls in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um diesem Brauch ein Ende zu machen. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, und er gibt, wen er möchte, Töchter, und er gibt, wem er möchte, Söhne. Und so sagen die Gelehrten, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier mit den Töchtern beginnt, damit diesem Brauch ein Ende gemacht wird. Und ebenfalls in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wem Allah subhanahu wa ta'ala auch immer drei Töchter gibt. Und in einem anderen Hadith heißt es, wen Allah azza wa jalla mit drei Töchtern prüft und ihre Erziehung richtig vollzieht, so sind sie für ihn ein Schutz vor dem Höllenfeuer. So sind sie für ihn ein Schutz vor dem Höllenfeuer. Das heißt, Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier in diesem Hadith, in der sinngemäßen Übersetzung zusammengefasst, wem Allah subhanahu wa ta'ala drei Mädchen gibt, ja, und ihre Erziehung richtig vollzieht, so werden sie ein Grund dafür sein, dass er vom Höllenfeuer fern bleibt und ins Paradies eingehen wird. Und so sagte einer der Zuhörer, O Gesandter Allahs, und was ist, wenn man nur zwei Töchter bekommt? Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer zwei Töchter bekommt und sie richtig erzieht, für ihn sind sie ein Schutz vor dem Höllenfeuer. Und dann ist einer gekommen und hat noch weiter gesagt, O Gesandter Allahs, was ist, wenn man nur eine Tochter bekommt? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wer auch nur eine Tochter bekommt und ihre Erziehung richtig vollzieht, dem ist sie ein Schutzwall vor dem Höllenfeuer. Das heißt, wenn wir sagen, ein Schutzwall vor dem Höllenfeuer, dann ist das natürlich automatisch, was der Eintritt ins Paradies Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man wissen, dass all dies von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und das Geschlecht sollte überhaupt keine Rolle spielen. Wir reden zwar so, dass wir sagen, die Araber früher waren so gewesen und sie waren früher und früher, aber wenn wir ehrlich sind, sehen wir auch heute noch Menschen, bei denen es so ist, ja, dass sie sagen, ich habe eine Tochter bekommen oder ich habe schon wieder eine Tochter bekommen und ich möchte unbedingt einen Sohn und so weiter und so fort. Diesen Charaktereigenschaften, die nicht erwünscht sind. Denn man sollte dankbar sein für egal, was man bekommt. Yani egal, was Allah subhanahu wa ta'ala einem vorschreibt, so sollte man dankbar dafür sein, dass Allah azza wa jalla einem sowas gegeben hat. Das heißt, wenn wir sagen, dass du nur Mädchen bekommst, so haben wir auch Beispiele, ja, bei Lot alaihi salam, der auch nur Mädchen bekommen hat. Und wenn wir sagen, dass du nur Söhne bekommst, dann haben wir auch ein Beispiel, und zwar Ibrahim alaihi salam. Und wenn wir sagen, dass du beides bekommst, so haben wir das Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir sagen, dass du nichts bekommst, so haben wir das Beispiel von Isa alaihi salam. Das heißt, auch, dass du von Allah subhanahu wa ta'ala nichts bekommst, weder einen Sohn noch eine Tochter, auch dies gehört zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu, und das ist das, was wir wissen müssen, liebe Geschwister. Und das ist das, wenn man diese Regel versteht, und nicht nur in Bezug jetzt auf die Kinder, auf die Nachkommen, wenn man diese Regel versteht, dann weiß man, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dann verinnerlicht man, dass Allah wirklich der Herrscher, der Lenker aller Dinge ist. Denn man sollte wissen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt nur mit einer Weisheit und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt nur weg mit einer Weisheit. Das heißt, wenn du etwas von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst, dann ist es mit Weisheit. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas von dir nimmt, dann ist es mit Weisheit. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala erst gar nicht dazu kommen lässt, dass du etwas bekommst, dann ist es auch mit Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, wie ich erwähnt habe, diese Regel sollte man intus haben oder man sollte fest daran glauben, dass alles, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, khair ist. Und deswegen auch im Kriegsfalle, ja, wir sehen beispielsweise die Geschwister von Halab, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Wunden heilen und ihre Toten mit Barmherzigkeit überdecken und sie als Märtyrer annehmen und möge Allah azza wa jalla ihrem Feind keine Möglichkeit geben, Herrschaft über sie zu bekommen. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie über die Kriegsgebiete, dann ist es auch wichtig, dass man als Muslim versucht, nicht unbedingt nur mit Emotionen ranzugehen. Natürlich, Emotionen sind auch wichtig, ja, man sollte nicht ganz tot sein, aber es ist wichtig, dass man einen klaren Kopf behält. Das heißt, man sollte wissen, wenn eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt oder Kriegsfall von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, dann sollte man auch damit die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala verbinden. Und eine der Weisheiten in Kriegsfällen jetzt allgemein, nicht nur auf Syrien bezogen, sondern in Kriegsfällen allgemein, ist es eine Weisheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Menschen bevorzugt, um sie als Shuhada anzunehmen. Und die zweite Weisheit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch uns zeigt, wie unsere Nachlässigkeit ist. Das heißt, wenn wir jetzt alle schreien, Halab ist am Brennen und so weiter und so fort, dann zeigt das nicht nur, was bei denen ist, sondern das zeigt auch, wie nachlässig wir sind. Und drittens zeigt es auch den klaren Feind. Ja, zeigt es denen klar, dass man sich bewusst wird, wer eigentlich der klare Feind ist. Wenn man mit den syrischen Geschwistern redet, dann hört man oft, wie sie sagen und wie es auch der Sheikh erwähnt hat, und dies hört man sehr, sehr oft, ja, wir waren mit denen, egal ob sie Christen waren oder ob sie Schiit, egal was war, wir waren Geschwister und sie haben von uns geheiratet und wir haben von denen geheiratet und so weiter und so fort. Und das ist auch eine Weisheit, die Allah subhanahu wa ta'ala zeigt, dass dir bewusst wird, wer der eigentliche Feind ist. dass man nicht zu locker umgeht und sagt, alles ist gut und wir müssen uns vereinen und das sind unsere Geschwister und egal was sie glauben und egal was sie feiern und egal was sie machen, sondern dass einem bewusst wird auch, wer der klare Feind ist. Und in der heutigen Situation ist es am klarsten, dass man sieht, wer die eigentlichen Feinde sind und wer im Endeffekt diejenigen sind, die die Muslime angreifen. Viertens zeigt das auch die Nachlässigkeit der Geschwister vor Ort. Yani Allah subhanahu wa ta'ala prüft ein Volk, vielleicht auch aus Weisheit, weil sie weit weg sind von Allah subhanahu wa ta'ala und weit weg sind von der Religion Allahs azza wa jalla. Das heißt, man sollte wissen, alles passiert mit Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sagen natürlich unseren Geschwistern, die in Halab sind und heute und gestern, yani Tage, an denen man diese ganzen Nachrichten erreicht, dass wir auch Dua für sie machen und Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass er ihnen aus ihrer Notsituation ja, eine Erleichterung schafft. Und dass er die Kranken heilt und dass er den Obdachlosen ein Dach über den Kopf gewährt und dass er ihre Toten annimmt als Shuhada und barmherzig mit ihnen ist und sie direkt ins Paradies eingehen lässt, ohne vorherige Abrechnung. Deswegen sollte man diese Geschwister auch nicht vergessen, auch was die Dua oder ähnliches angeht. Deswegen, liebe Geschwister, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs bezüglich diesem Thema. Man sollte wissen, egal was kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, ist es mit Weisheit und egal was genommen wird, ist es mit Weisheit.
إذن الله عز وجل هو الذي أمر هذه النطفة أن تتحرك ليتم التخصيب داخل الرحم، لذا قال تعالى ثم جعلنا النطفة حلقة عفوا ثم خلقنا النطفة علقة، فالآن جعل النطفة داخل القرار المكين والرحم، والرحم عبارة عن عضلة من الجلد كما يقول الأطباء طولها حوالي 7 سنتيمتر، عرضها حوالي 5 سنتيمتر، سمكها حوالي 2.5 سنتيمتر. داخل هذا المكان الضيق المظلم تكونت أنا وتكونت أنت بقدرة من يقول للشيء كن فيكون سبحانه، فكنا قطرة ماء، قطرة ماء. السؤال أين كان جهاز النطق والبيان داخل قطرة الماء؟ أين كان جهاز السمع داخل قطرة الماء؟ أين كان جهاز الإبصار داخل قطرة الماء؟ أين كان جهاز التنفس؟ أين كان الجهاز العصبي؟ أين كان الجهاز الهضمي داخل هذه القطرة من الماء؟ فلابد أن تتفكر لتتعرف على عظمة الخالق جل جلاله. من قطرة ماء مهين تكونت أنا وتكونت أنت بهذه الأجهزة العجيبة، لأنك كون بأسره وأنت لا تدري. جسم الإنسان ده كون كامل عجيب. تجد مثلا لو أزيل هذا الجلد عن جزء من جسمك لرأيت ملايين الشعيرات الدموية. سبحان الخلاق، تتداخل ولها مسالك لا تخطئ أبدا. الدم بيتحرك بقدرة الله، يحمل الغذاء بقدرة الله، يوزعه توزيع عجيب وغريب. كل جزء في الجسم محتاج لنوع معين من الغذاء يوصل له. أمر عجيب كون. ولذلك كما قال العلماء إن الله تعالى خلق الكون الكبير في 6 أيام، ثم خلق الإنسان هذا الكون الصغير يحمل جميع تكوين الكون الكبير في نظامه ودقته. فأنت كون وحدك. هذه النطفة قطرة الماء اللي استقرت بأمر الله داخل الرحم، هذا المكان الموصوف لكم 7 سنتيمتر في الطول، 5 سنتيمتر في العرض، 2.5 سنتيمتر في السمك. أيوة. ثم تأتي قضية التخليق داخل الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة علقة. نعم، إيه معنى العلقة؟ العلقة عبارة عن دم متجمد، أو عفوا قطرة الماء تبدأ تتعلق في جدار الرحم بأمر الله. ولذا دايما نقول للحامل في بداية الحمل لا تكثري من الحركة، دي محتاجة راحة. ليه؟ قطرة ماء لسه معلقة بجدار الرحم، وذلك تمنع من ركوب الطائرات، تمنع من ركوب المواصلات في أماكن مضطربة، لأن فيها في مثلا مطبات أو كذا، يقول لك لا ده خطر على الحمل في بداياته، يقول لك تعرضت لتعبت شوية في البيت سقطت، أيوة سقطت، شالت حمل ثقيل، مشغولة بتنظيف البيت مش وقته، أنت الآن ترتاحي. وذلك من المهم أوي على الرجال يفهموا الكلام ده، مع بدايات الحمل لا تشق على الزوجة، لازم ترتاح، لأن عملها بكثرة هيؤدي لسقط الجنين. قطرة ماء معلقة، أي اهتزازات أي اضطرابات شديدة تؤدي إلى ذهاب المولود، لسه قطرة علقة. فنقول لك خليها ترتاح شوي، وبعدين العلقة تبدأ تتحول لدم متجمد، ثم خلقنا العلقة مضغة، قطعة لحم كده بمقدار ما يمضغ الإنسان. يبقى قطرة الماء اتحولت لدم زي الكبد كده متجمد وتعلق بجدار الرحم، دي علقة. الدم ده بدأ يتكون عبارة عن قطعة لحم بأمر الله عز وجل، بمقدار ما تمضغ أنت. شوف كده، ما تيجي تأكل وتأخذ قطعة لحم وتقدم بفمك، دي اسمها المضغة، تبدأ تمضغ، هي دي المضغة. الكلام ده كله كان على فترات، نعم 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، 120 يوم. وبعضهم يقول إن هي 40 وحدة، وده كلام أهل الحديث. حديث عبد الله بن مسعود، أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال أهل الحديث يعني في 40 يوم بتتم المراحل دي كلها، نطفة تتحول لدم متجمد يعلق بجدار الرحم، تتحول لمضغة. طيب إما ليه 4 شهور 120 يوم دول؟ قال لك لا، دي في قضية النفخ من الروح، يعني النفخ بيبدأ بعد 120 يوم، إنما قبل كده في 40 يوم الأولى خلاص هو اتكون. لذا قالوا فقضية الإجهاض بعد 40 خلاص اتكون، ما ينفعش إجهاض، ده اللي مضطر يعني. لكن قبل ذلك أجاز العلماء للضرورة، ودي طبعا تقدر بقدرها، ما يفتاش بيها في ملأ، ولكن كل على حسب حالة. يعني مثلا تيجي امرأة الطب يقول لها إن ما ينفعش لك الحمل، وفق التحاليل والتقارير الطبية الحمل تموتي، في بعض الناس كده عنده ضرر معين، فده له حاله، حكم في الشرع بيرجع في العلماء. طيب وهكذا. يبقى في 40 اليوم الأولى اتحولت النطفة إلى علقة إلى مضغة، إنما النفخ فيه من الروح بيكون على رأس 120 يوم، اللي هي 40 40 40، بينزل الملك الموكل بالأرواح عشان ينفخ الروح إن كنت مخلقا داخل الرحم. طيب نزل الملك يسأل ربه وهو أعلم، مخلقة أم غير مخلقة؟ يعني قطعة اللحم دي هتخلق، هتكتب لها حياة، ولا هتنزل ساقط؟ مخلقة. إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر بأمر الله، ابدأ التشكيل بقى، أدي الخلق داخل الرحم، شق السمع وشق البصر، ويؤمر بكتب 4 أشياء: الرزق اللي الدنيا كلها مشغولة من أجله، اتكتب وانت داخل الرحم. طيب كتب منين؟ من اللوح المحفوظ الذي كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن معظم الكتابات مأخوذة منين؟ من اللوح المحفوظ. إن إحنا من أركان القضاء والقدر ركن الكتابة، ركن الكتابة. والكتابة أنواع، في عندنا الكتابة الأزلية اللي هي في اللوح المحفوظ، أول نوع من الكتابة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما كان وبما هو كائن وبما سوف يكون. وهذا الكتاب لا تغيير فيه، لا بزيادة ولا بنقصان، قدر. ده أول نوع من الكتاب. من هذه الكتابة الأزلية في أنواع من الكتابات أخذت عنها، منها الكتابة العمرية اللي هنتكلم فيها الآن. وأنت داخل الرحم، وأنت داخل الرحم كتب الرزق، نأخذ منين؟ من اللوح المحفوظ. يعني رزقك كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. مشغول ليه؟ الآن ليه؟ ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتجمل في الطلب وتثق في أن الرزق هو الله. وكثيرا ما أقول لك، كل ما أتكلم في القضاء والقدر أقول لك شايف كوباية الشاي دي؟ أيوة، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ في يوم الثلاثاء من تاريخ كذا 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 هتتعمل كوباية شاي في كوباية شكلها كذا للشيخ سيد، واللي هيحط له السكر للدكتور سمير، والشيخ سيد هيشربها. والله نعم
نحن بنشرب
وانت بتشرب. والله والله يا اخو لان دي رزق.
كل مرة كمان الشهاد الكريم يشرب شهيد اليوم ما يشربش.
شفت الله يبارك اهو، شفت الارزاق بقى.
كل مرة
كل مرة عبد الكريم يشرب كوبايته ما يشربهاش المرة دي، لانها مش بتاعت عبد الكريم دي بتاعت الدكتور سمير. والله الكوباية اللي شربتها دي مش ممكن حد يشربها غير، والله لو الدنيا بأسرها اجتمعت على أن تشربها غيري لا يمكن، لا يمكن ما يشربها غيري أنا. الله يرضى عليك يا دكتور، ارفع قدرك. لو آمنا بالقضاء والقدر ورضينا بما قسمه الله لنا هنكون أغنى الناس. إنما المشكلة فين؟ عندما لا نرضى بقضاء ربنا ونتطلع لغيرنا ولما في يد غيرنا بنموت بالحسرات وما نحصلش غير المكتوب. لذا في أمر الدنيا النبي قال لك انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك حتى لا تزداد نعمة ربك. شغلك بيدي بما في يد غيرك أولا بتعيش حزين ومكبوت وبتضيع عليك دنيتك اللي انت كنت ممكن تتمتع بيه. اتمتع باللي في ايديك وارضى بيه وما تضيعش عمرك في الحسرات. فلما تنظر الى من هو اسفل منك ترتاح. الان زي ما بقول لك دايما انا ماشي على رجلي، لما انظر لفلان راكب مرسيدس هتحصر واتضايق ومش هعرف اجيب مرسيدس، فهمني؟ ومش هتجيلي مرسيدس إن لم يقدرها الله عز وجل، فأبدأ وقتي كله في حزن وفي غم وفي نكد وممكن أقع في حسد الغير. بخلاف بقى لما انظر لواحد رجلي الاتنين مقطوعين استشعر النعمة ولا لا، إن أنا ماشي على رجلي وبتحرك، غيري ما بيمشيش على رجلي. انت ليه تنظر للي راكب مرسيدس؟ انظر للي تحتيك. انا عندي سكن شقة 65 متر مثلا، ليه بتنظر للي عنده قصر ما تنظر للي عايش دلوقتي في عشة من صفيح، أو اللي نايم في الشارع مش لاقي سكن ولا مأوى؟ اللاجئ اللي قاعد في خيمة في عز المطر والتلج، اللي مش لاقي الدواء ولا لاقي الطعام، انت قاعد في شقة فيها هيسنج دفاية وعندك غطا وعندك سرير وعندك مصباح بينور، الآن غيرك تحت القصف. انظر لده عشان تستشعر نعمة ربنا وتحمد الله عز وجل. لكن لا، ده أنا مشغول باللي عنده قصر واللي عنده حديقة واللي عنده مش عارف ايه، فدايما حزين ودايما مغموم ودايما فيؤدي بك للانحراف. لا، انظر للأسفل منك، شوف اللي أسفل منك حاله ايه، وهكذا. فننتبه لهذه الأمور الدقيقة جدا في الإيمان. يبقى أنا عندي الكتابة في اللوح المحفوظ، أخذت منها الكتابة العمرية وأنت داخل الرحم، رزقك، عملك، أجلك، شقي أو سعيد. تقول لي طب ليه بقى نصلي ونصوم؟ وهل أنت تعلم أنك شقي أم سعيد؟ تعلم؟ بس أهل السعادة لهم صفات بينها القرآن، اعمل بها هتبقى منهم. وأهل الشقاء برضو لهم صفات في القرآن وفي السنة، إن عملت بها هتكون منهم. لذلك قال الصحابة إذا نجتهد، لأن كله على مواقع القدر. فما تقوليش بقى مدام خلاص مفروغ منها ننام، لا، لأن النوم ده من صفات أهل الشقاء. يبقى لو تركت العمل ونمت بقيت من الأشقياء والعياذ بالله. إنما أهل السعادة قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وعدد بقى الصفات، اعمل بهذه الصفات هتكون من أهل السعادة. أهل السعادة لهم قلوب نظيفة سليمة نقية طاهرة، لهم ألسن طاهرة، ما يعرف غيبة ونميمة وسب وطعن وقذف. لا 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 لا. افعل فعلهم تكون منهم، لأن الدنيا دار اختبار وابتلاء. يبقى أنا عندي الكتابة الثانية، كتابة عمرية داخل الرحم. النوع الثالث من الكتابة عندنا الكتابة الحولية، يعني كل سنة في كتابة، كل سنة في ليلة القدر سورة الدخان قال عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا. فالليلة دي اسمها ليلة الحكم، ليلة القدر حكم، الحكم الكوني والحكم القدري الشرعي. الله أكبر، الاثنين. نعم، في ليلة القدر الحكم الشرعي، لأن بداية نزول القرآن الكريم كان في ليلة القدر. أدي الأحكام الشرعية، المنهج هو افعل ولا تفعل. الحكم القدري الكوني، إن في الليلة دي بيؤخذ من اللوح المحفوظ مقادير العباد لمدة عام. يعني السنة دي فلان ده هيموت وفلان هيتولد، الدولة دي هتسقط والدولة دي هترتفع، فلان ده هيحج بيت الله الحرام وفلان ده هيعتمر. الله أكبر. والله يا إخوة، ليلة القدر ده كله بيتكتب. فممكن أكون أنا أو أنت ماشيين في الدنيا وأنا هموت السنة دي، ورقة انتهت وأنا لا أدري وأنت لا تدري، أو فلان هيتولد له فلان وفلان هيتولد له فلان، مكتوب. فلان هيتزوج، فلان هيطلق، فلان هيتولد له كذا، فلان هيحج، فلان هيعتمر قبلها بسنة، اتكتب. ودي اسمها الكتابة الحولية، يعني كل سنة في ليلة القدر. مأخوذة منين؟ من اللوح المحفوظ. في عندنا بقى كتابة يومية، كل يوم بيومه. الله أكبر. وتأخذ أيضا منين؟ من اللوح المحفوظ. قال تعالى كل يوم هو في شأن. قال المفسرون يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. سبحانه جل جلاله. في اليوم ده هنغفر لفلان، هيعصى وهيتوب، هنغفر له. فاوعى تترك باب التوبة، اوعى. في اليوم ده هنفرج عن فلان، في اليوم ده هنرفع أكوان، في اليوم ده هنخفض آخرين. فسبحان المعز المذل، كل يوم هو في شأن. يبقى حضرتك بقى قلق لماذا؟ لا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولا يريد إلا لحكمة، لأنه الحكيم. فسلم وارضى وخذ بالأسباب واجتهد ولا تقصر، واعلم أن قضاء الله خير. نعم يا ولدي.
Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir über diese Gebärmutter sprechen und über die Flüssigkeit des Mannes, so haben wir gesagt, dass es mit der Erlaubnis Allah Azzawajal dann im Endeffekt dazu kommt, dass dieser Eierstock von der Frau und es mit dem Eisprung übereinstimmt, so dass es dann im Endeffekt dazu kommt, dass es, oder dass Allah Azzawajal es vorherschreibt, dass. Und so sieht man, dass in dieser dunklen, flüssigen Gebärmutter, in diesem dunklen Räumchen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es vorhergeschrieben hat, dass ein Mensch darin erschaffen wird. Und so sehen wir, dass das Anfangsstadium ist, dass dieser Samentropfen in diese Gebärmutter eintritt. Und dann macht Allah subhanahu wa ta'ala diesen Samentropfen, macht Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Anhängsel. Und einem Anhängsel, das kann man sich so vorstellen, dass es am Rande der Gebärmutter dazu kommt, dass dieses Blutgerinnsel, dass dieses Anhängsel, yani wie das Wort sagt, es ist ein Anhängsel, es hängt am Rande der Gebärmutter. Deswegen sagen auch viele Ärzte, dass es am Anfang einer Schwangerschaft wichtig ist, dass die Frau keine hektischen Bewegungen macht oder nicht so viel hin und her und so weiter und so fort, dass sie sich ausruhen muss, dass sie nicht so viel arbeiten muss und so weiter und so fort. Aufgrund dessen, weil es in der Risikophase sozusagen ist. Und diese Phase nennen diese Ärzte dann auch die Risikophase, in der es noch in der Bildung ist, dass diese Geburt überhaupt vonstatten geht. Das heißt, wenn wir sagen, der Samentropfen wird dann zu einem Anhängsel und dann macht es Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Klumpen. Dieses arabische Wort hat ebenfalls eine Verwandtschaft mit dem Wort, wenn man etwas zu sich nimmt, yani wenn man jetzt beispielsweise am Essen ist, gehen wir davon aus, man ist dabei Fleisch zu essen oder ähnlich gegrilltes, leckeres Fleisch, ja, und du nimmst etwa so viel davon, wie es in deinen Mund kommt, ja, yani das, was du in deinen Mund nimmst, sozusagen zum Kauen, ja, dieser Kauvorgang, womit du deinen Mund füllst, das ist das ungefähr, wie es Allah subhanahu wa ta'ala als Klumpen beschreibt, ja, das heißt, es ist ein Samentropfen. Nach diesem Samentropfen ist es ein Anhängsel. Nach diesem Anhängsel wird es zu einem Klumpen. Der Scheich hat erwähnt, dass es manche gibt, die sagen, ja, es ist 40 Tage ein Samentropfen, danach ist es 40 Tage ein Anhängsel und danach ist es 40 Tage ein Klumpen. Jedoch basierend auf dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird beschrieben oder sagen die Leute des Hadith, die diesen Hadith erläutern, dass dieser komplette Vorgang 40 Tage dauert. Ja? Von einem Samentropfen zu einem Anhängsel und danach zu einem Klumpen. Dieser Vorgang dauert 40 Tage. Und die sagen, das, was mit 120 Tagen gemeint ist, ist, wenn die Seele von Allah subhanahu wa ta'ala eingehaucht wird. Das, was mit 120 Tagen gemeint ist, ist, dass die Seele von Allah subhanahu wa ta'ala eingehaucht wird. Deswegen haben auch die Gelehrten, die Fatwa gegeben haben bezüglich der Abtreibung, dass die Voraussetzung ist, dass es vor 120 Tagen ist, damit die Seele noch nicht eingehaucht worden ist. Und diese Sache sollte man zurückkehren zu den Gelehrten. Es gibt manche, die es erlaubt haben, aber nur unter gewissen Voraussetzungen, wie beispielsweise, wenn die Frau am Anfangsstadium zum Arzt geht und er macht verschiedene Untersuchungen und sagt ihr beispielsweise, du kannst unmöglich eine Schwangerschaft ertragen oder es kann unmöglich zu einer Geburt kommen oder wie auch immer. Und dann gibt es manche Gelehrten, die gesagt haben, okay, da ist die Abtreibung erlaubt. Aber alle sagen dann, es ist von der Voraussetzung, dass es da ist, bevor die 120 Tage vorbei sind, diese 4 Monate. Denn dann wird die Seele von Allah subhanahu wa ta'ala eingehaucht. Und dann kommt, wie wir erwähnt haben, der Engel, ja, und er fragt Allah subhanahu wa ta'ala, was er aufschreiben soll, ob bei dieser Person es zum Leben kommt oder nicht zu einer Geburt kommt. Ob diese Person, ja, wie der Risk von dieser Person ist, wie die Taten von dieser Person sind, ob es glücklich oder traurig ist. Und so erwähnt der Sheikh, sollte der Mensch wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen erschaffen, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Stift erschaffen und hat ihm gesagt, schreib. Und so hat er gesagt, ja Allah, was soll ich schreiben? Und dann hat er ihm gesagt, schreib die Geschehnisse der Menschheit auf bis zum jüngsten Tag. Das heißt, 50.000 Jahre, bevor all das erschaffen worden ist, was du siehst, 50.000 Jahre, bevor all das erschaffen worden ist, was du siehst, hat Allah subhanahu wa ta'ala es vorhergeschrieben, ob du, yani wie du deinen Rizq bekommst, ja, ob du glücklich oder traurig bist, deine Taten und so weiter und so fort. Deswegen sollte der Mensch, wie der Sheikh es erwähnt hat, yani, bei Allah subhanahu wa ta'ala, und das erfordert Konzentration, liebe Geschwister, ich sehe, viele sind abgelenkt mit den kleinen Kindern, ja, das erfordert Konzentration, man sollte wissen, bezüglich dieser Angelegenheit, was vorhergeschrieben ist von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der Mensch oder wenn der Muslim, und das ist fester Bestandteil des Glaubens, gehört zu den Säulen des Glaubens, dass man an das vorhergeschriebene Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Wenn man fest daran glaubt, dann wird man sehen, dass man ein viel besseres Leben führt. Denn wie es der Sheikh erwähnt hat, yani Allah subhanahu wa ta'ala hat es vorhergeschrieben, vor tausenden von Jahren, dass diese Person dieses Glas Tee trinkt. Ja, oder ich vorhin den Kaffee. Oder wie auch immer. Ja, das ist vorhergeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sehen wir das eigentlich, das Traurige an dieser Sache ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, was du an Rizq bekommst. Ja, nee, dein Rizq ist aufgeschrieben, aber trotzdem sehen wir, ist das eigentlich das Problem der meisten Menschen. Ja, Rizq. Jeder ist am Rennen und ich darf nicht verhungern und so weiter und so fort. Man sollte hier, was diese Thematik angeht, sollte man von zwei Extremen fernbleiben. Ja, was diese Thematik angeht, sollte man von zwei gefährlichen Extremen fernbleiben. Die eine extreme Seite ist, dass man sagt, yani, alles ist vorhergeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich brauche mich weder zu bewerben für einen Job, noch muss ich arbeiten gehen, noch brauche ich Geld. Allah subhanahu wa ta'ala hat meinen Rizq ja schon aufgeschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala hat meinen Rizq bereits aufgeschrieben. Ich brauche ja keine Bewerbung zu schreiben, ich brauche nicht arbeiten gehen und nichts. Das ist die eine Extreme. Die andere Extreme, liebe Geschwister, sind diejenigen, die übertreiben. Diejenigen, die kein Vertrauen haben auf Allah subhanahu wa ta'ala. Diejenigen, die nicht fest daran glauben, dass alles vorhergeschrieben ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Muslim wählt immer den goldenen Weg der Mitte. Das heißt, wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jalla hat es vorhergeschrieben, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es mir auferlegt als Muslim, dass ich die Asbab dafür schaffe, um zu diesem Rizq zu gelangen. Das heißt, ich mache diese Asbab, ich versuche diese Asbab zu vollziehen von Allah subhanahu wa ta'ala, aber gleichzeitig verlasse ich mich nicht auf diese Asbab, sondern auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der goldene Weg der Mitte. Das heißt, weder die eine Extreme, die Angst hat vor dem Verhungern und so weiter und so fort, obwohl er vielleicht 3.000 Euro netto bekommt, und die andere Extreme, die yani, zu Hause auf dem Sofa ist und sagt, wenn alles vorhergeschrieben ist von Allah subhanahu wa ta'ala, warum noch arbeiten gehen? Ja, warum soll ich noch das machen? Warum soll ich noch frühmorgens aufstehen, 6 Uhr, ist es kalt, unsere Schichten, früh, Mittag, Nacht, warum? Es ist sowieso alles vorhergeschrieben. Deswegen ist es wichtig, wenn wir sagen, und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass diese Thematik Konzentration braucht, dass man das versteht. Denn bei der Vorherbestimmung, ja, und das ist wichtig, bei dem Thema der Vorherbestimmung, das ist das Thema, wo sehr, sehr viele Sekten entstanden sind. Ja, das ist das Thema, bei dem sehr viele, und wenn man nicht konzentriert ist, um diese Thematik zu verstehen, wird man irre gehen. Denn manche sagen auch, okay, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Mutterleib und es ist aufgeschrieben, was meine Taten sind, ob ich glücklich oder traurig bin, warum soll ich beten? Warum soll ich in die Moschee? Und warum soll ich das machen und das machen? Es ist sowieso vorhergeschrieben, meine Taten. Meine Taten sind vorhergeschrieben und es ist aufgeschrieben, ob ich glücklich oder traurig bin. Yani warum soll ich überhaupt noch was machen? Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt und keinen freien Lauf lässt für Eigeninterpretation oder Interpretation von Personen, die dir versuchen, diese Thematik beizubringen, außer von den vertrauenswürdigen Gelehrten. Das heißt, wir Muslime glauben fest daran. Es ist vorhergeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber du, beispielsweise, du weißt jetzt nicht, gehörst du zu den Glücklichen oder Traurigen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen. Diejenigen, die in ihren Gebeten demütig sind und diejenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden und diejenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden und diejenigen, die ihre Scham hüten bis zu den Enden der Fersen. Das heißt, ich als Muslim glaube fest daran, es ist vorhergeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt verschiedene Arten der Vorherbestimmung. Es gibt Dinge, die in Lauh al-Mahfud, die fest beschrieben sind. Dann gibt es Dinge, die abgeändert werden können, je nach Dua oder Lebensumstand. Das ist eine Thematik, die, wenn wir sie jetzt versuchen, detailliert darzulegen, dass es mehrere Unterrichtsreihen braucht. Ja, deswegen aber nur grob zusammengefasst. Der Muslim glaubt daran, es ist vorhergeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber alles ist erleichtert für den, der eine gewisse Sache sucht. Ja, wenn du die Taten vollziehst, von den Traurigen wirst du zu den Traurigen gehören. Und wenn du die Taten vollziehst für die Glücklichen, wirst du zu den Glücklichen gehören. Das heißt, wir glauben daran, es ist vorherbestimmt von Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts passiert ohne seine Weisheit. Allah azza wa jalla hat es mir auferlegt, die Asbab zu vollziehen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Ich vollziehe diese Asbab und vertraue danach auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und dann wird das kommen, was Allah subhanahu wa ta'ala einem aufgeschrieben hat. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam bezüglich dem Rizq, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Arzak spricht, indem er sagt, schaut, was die Dunya angeht, auf diejenigen, die unter euch sind. Und das hat auch mit dem Rizq und der Vorherbestimmung zu tun. Denn wenn wir sagen, es ist vorherbestimmt, wie es dir wohl ergehen wird, wie dein Rizq sein wird, dann wird man oft, oder viele haben diese Art und Weise, dass man immer nach oben schaut. Ja, du verdienst jetzt beispielsweise 2000 netto, du guckst aber auf den, der verdient 2500. Und dann kommt ein ZF-Mitarbeiter, der Schichten macht in der Produktion und der sagt dir, ich bekomme im Monat 3300 raus. Und dann kommen die Reichen von der Dillinger Hütte, bei dem brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Ja? Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns bewusst werden, was diese Dunya angeht, schaut man immer auf denjenigen, der unter dir ist. Denn wenn du immer nach oben schaust, wirst du nie glücklich sein. Wenn du ein Haus hast und du bist eigentlich glücklich, du hast ein Haus, du hast einen Garten und so weiter und so fort, und dann guckst du auf denjenigen, der hat vielleicht ein größeres Haus und einen Swimmingpool. Und dann hast du das. Und dann, dein ganzes Leben besteht aus verschiedenen Prozessen, in denen du versuchst, immer wieder deine Situation zu verbessern oder reicher zu werden oder wohlhabender zu werden und bist eigentlich immer traurig. Und derjenige, der diese Art und Weise an sich hat, der wird nicht nur traurig sein, sondern der wird ebenfalls eifersüchtig sein auf das, was andere haben. Wenn er beispielsweise jetzt auf seinen Bruder schaut, ja, oder auf seinen Freund oder wie auch immer, und der hat einen so guten Job, der hat ein so gutes Auto, ein so gutes Haus, aber er weiß, er kann das definitiv nicht erreichen, dann wird er immer traurig sein und irgendwann fängt er an, neidisch auf den zu sein. Ja, und dann entwickelt er einen gewissen Hass in seinem Herzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden bezüglich der Vorherbestimmung Allahs azza wa jalla, dass dein Rizq aufgeschrieben ist und deine Taten sind aufgeschrieben und ob du glücklich oder traurig sein wirst, aber trotzdem vollziehen wir das, was uns zur Glückseligkeit bringt und bleiben von dem fern, was uns zu dem bringt, was uns traurig macht in der Dunya und in der Akhira. Ja.
إذن ما زلنا بين يدي أطوار الجنين داخل الرحم وصلنا إلى الملك الموكل بالأرحام والذي أمر أن يكتب الرزق العمل الأجل إمتى هتموت وإزاي هتموت وفين هتموت ده كله مكتوب وشقي أم سعيد عقارب الساعة تطاردني وهي هكذا دائما أبدا تطاردنا وأرى المقام يضيق بنا فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع أطوار الجنين لأن لسه في آيات ودلائل لابد من التركيز عليها مع هذا المخلوق العجيب وهذا الكون الذي بثه الله فيك أيها الإنسان فانتظرون إن قدر بقاء وكان اللقاء لنواصل مع أطوار الجنين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Also sind wir somit angekommen, liebe Geschwister, bei dem Engel, der es aufschreibt, was dein Rizq ist, was deine Taten sind, ob du glücklich oder traurig sein wirst, wann du sterben wirst. All dies ist vorhergeschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir sehen, dass die Zeit uns verdrängt. Und so ist es immer im Leben. Man wird immer wieder und immer wieder von der Zeit gedrängt. Wenn Allah so vorherschreibt, werden wir im nächsten Unterricht genau bei diesem Thema weitermachen. Barakallahu fikum für das Zuhören. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.